Ja, ich möchte heute mit euch über einen Abschnitt aus dem Römerbrief nachdenken. Aus Römer 15, die Verse 17 bis hinein in das 6. Kapitel, Vers 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus? Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünder geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und wir wollen zusammen beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du zu uns in der Heiligen Schrift redest, dass du uns hier nicht nur zeigst, wie wir Menschen vor dir dastehen, nämlich als Sünder, die ohne dich ewig verloren gehen müssen, sondern dass du uns auch die frohe Botschaft verkündigst, dass du unser Heiland geworden bist, dass wir bei dir für all unser Scheitern Vergebung finden, dass du uns froh machst, dass du uns innerlich Frieden und echte Hoffnung schenkst. Bitte sei du jetzt bei uns und hilf uns, dass wir dein Wort verstehen. Amen. Amen. Ja, ihr kennt das sicher. Wir Menschen neigen ja gerne dazu, zu vergleichen. Wir vergleichen gerne Menschen miteinander. Das ist eigentlich nie gut. Sollte man eigentlich nicht machen, aber wir alle machen es, bewusst oder unbewusst. Und ich denke, wer das ganz besonders häufig macht, sind eigentlich Eltern. Ohne dass ich euch jetzt zu nahe trete, ich rede jetzt erstmal von mir selber. Ich kenne das nur zu gut, wenn man als Eltern erstmal mehrere Kinder hat, dann neigt man eigentlich immer wieder, die Kinder miteinander zu vergleichen. Ja, das eine Kind schläft schneller ein als das andere. War bei uns zum Beispiel so ein großes Thema. Das erste Kind, das wollte scheinbar überhaupt nicht schlafen. Inzwischen hat sich das völlig verändert. Ja, jetzt schläft sie gerne und viel. Inzwischen ist auch erwachsen. Aber man vergleicht dann, ne? Wann schlafen die Kinder ein? Welches Kind braucht länger als das andere? Welches Kind hat schneller Fahrrad fahren gelernt als das andere? Und man stellt dann immer wieder viele Unterschiede fest. Aber man stellt auch viele Gemeinsamkeiten fest. Und das ist ja auch gar nicht weiter erstaunlich. Die Kinder stammen ja schließlich von denselben Eltern ab. Und da gibt es dann eben nicht nur Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern, sondern natürlich auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu den Eltern. Man hat da ja was an die Kinder vererbt. Ja, was soll diese lange Vorrede, fragt ihr euch. Ich denke, in dem Bibelabschnitt, den wir heute zusammen angucken wollen, macht der Paulus etwas ganz Ähnliches, der vergleicht. Und er vergleicht da zwei Leute, die man wahrscheinlich eigentlich sonst gar nicht vergleichen würde, denn die beiden, die stammen eigentlich nicht von denselben Eltern ab. Es geht um den ersten Menschen, Adam, und es geht um Jesus. Und da könnte man fragen, wie kann man denn die beiden miteinander vergleichen? Da gibt es doch riesengroße Unterschiede. Der eine, der ist ein Mensch mit Schwächen und Fehlern, ein Mensch, der irgendwann sterben muss. Und der andere, das ist der ewige Sohn Gottes. Größer können doch die Unterschiede eigentlich gar nicht sein. Das will der Paulus eigentlich auch gar nicht bestreiten, dass es diese großen Unterschiede gibt. Aber Paulus will in diesem Bibelabschnitt zeigen, dass es trotz dieser himmelweiten Unterschiede tatsächlich zwischen Adam und Jesus eine bedeutsame Gemeinsamkeit gibt. Und diese Gemeinsamkeit besteht natürlich nicht in der Persönlichkeit oder im Aussehen oder im Charakter, sondern diese Gemeinsamkeit, diese Parallele zwischen Adam auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite, die besteht in der Tragweite, die ihr Handeln für alle Menschen hat. Vielleicht kann man das Ganze so formulieren: Die Tat des einen gilt für alle. Oder, wenn ihr das lieber habt, vielleicht frei nach den drei Musketieren, einer für alle. Ja, die Tat des einen gilt für alle. Adams Ungehorsam bringt allen Tod und Verderben. Und Jesu Gehorsam bringt allen Heil und Leben. Das sind die beiden Dinge. Fangen wir mit Adam an. Jetzt könnte man fragen, hat denn der Adam überhaupt wirklich gelebt? War der überhaupt eine wirkliche Person, so wie wir? Viele würden das bestreiten. Heute glauben ja eigentlich die allermeisten Menschen, dass wir von den Tieren abstammen. Das ist ganz am Anfang da mal eine zufällige Höherentwicklung der Tiere gegeben hat. Die hat viele, viele Jahrmillionen oder Jahrmilliarden gedauert. Und so sind die ersten Menschen entstanden. Und es gibt inzwischen auch viele Christen, die gerne ihren Glauben mit der Evolutionstheorie verknüpfen wollen. Und meistens macht man das dann so, dass man sagt, die ersten Kapitel in der Bibel, 1. Mose 1 und 2, wo uns über die Entstehung der Welt berichtet wird, die sind sowas wie ein Gleichnis. So wie die Geschichten, die Jesus im Neuen Testament erzählt. Das soll eine geistliche Wahrheit anschaulich machen, aber das darf man natürlich nicht buchstäblich auffassen. Da darf man nicht denken, dass das jetzt wirklich so gewesen sein soll. Das soll eigentlich nur zeigen, dass Gott mal irgendwann alles geschaffen hat. Aber natürlich ist das nicht in 6 Tagen passiert und Gott hat das auch nicht direkt oder unmittelbar gemacht, sondern Gott hat eben durch die Evolution geschaffen, und weil das damals die Schreiber der Bibel halt einfach noch nicht besser wussten, haben die das eben mit so einer einfachen Geschichte ausgedrückt. Aber den Adam und die Eva, die hat es natürlich nie wirklich gegeben. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit der Evolutionstheorie beschäftigt habt. Die meisten Leute, die unbedingt an der Evolutionstheorie festhalten wollen, die tun das, weil sie glauben, das ist so alles wissenschaftlich bewiesen. Stimmt leider nicht. Es ist nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen. Natürlich gibt es da viel, was man belegen kann, und man kann also heute zeigen, dass so eine Evolution im Kleinen, will ich mal so sagen, also innerhalb einer Art schon stattfinden kann, aber man kann bis heute nicht belegen, dass tatsächlich durch Evolution eine Art aus der anderen entsteht. Da gibt es bis heute keine Beweise dafür. Und Wenn man unseren Bibelabschnitt liest, dann sieht man, der Paulus, der hat ganz offensichtlich wirklich geglaubt, dass Adam wirklich gelebt hat. Dass Adam ein wirklicher Mensch gewesen ist, eine wirkliche Person, die wirklich in der Geschichte unserer Welt gelebt hat, genau wie Jesus eine wirkliche Person ist und wirklich gelebt hat und eine wirkliche Geschichte hat. Und der Paulus zeigt uns nicht nur, dass er davon überzeugt ist, dass Adam genauso gelebt hat wie Jesus. Der Paulus macht uns auch deutlich, wie verhängnisvoll das ist, wenn man an dieser Stelle in seinem Glauben Kompromisse eingeht. Das lohnt sich, da mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Wenn es nämlich diesen Adam gar nicht wirklich gegeben hat, wie sind denn dann die Menschen zu Sündern geworden? Wo kommt denn dann die Sünde eigentlich her? Wo kommt denn dann der Tod eigentlich her? Die Leute, die an die Evolution glauben, die sagen, na, der Tod war eben schon immer da. Der gehört einfach so zum Leben dazu. Der ist was ganz Natürliches. Das ist eben so. Und die sagen das schon deshalb, weil die Evolution ohne Leid, ohne Tod und Sterben gar nicht funktioniert. Die braucht den Tod. Und deshalb sagt man, wenn man an die Evolution glaubt, das war schon immer da. Das gehört eben einfach dazu. Der ist was ganz Natürliches, der Tod. Und wir sollten uns besser einfach damit abfinden. Das ist so, Punkt. Die Bibel zeigt uns, dass der Tod nicht etwas ganz Natürliches ist, dass er nicht zum Leben dazugehört. Am Ende des Schöpfungsberichtes heißt es, und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. 1+. Das war die Note, die Gott seiner Schöpfung gab. Und das heißt, seine Geschöpfe, die waren am Anfang eben nicht Krankheit, Leid und Sterben unterworfen. Das gehörte nicht dazu. Erst durch den Ungehorsam von Adam kam der Tod in unsere Welt und richtete seine Schreckensherrschaft auf. Gott hatte ja damals die Menschen ausdrücklich gewarnt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Wir wissen, was passierte. Adam und Eva setzten sich über Gottes Warnung hinweg. Sie aßen von der verbotenen Frucht und damit lieferten sie sich selbst und alle ihre Nachkommen der Schreckensherrschaft des Todes aus, weil jetzt eben nicht nur Adam und Eva sterben mussten, sondern weil auch alle Nachkommen dieser ersten Menschen der Vergänglichkeit preisgegeben sind. Obwohl nicht alle Menschen den gleichen Fehler gemacht haben wie Adam und Eva. Obwohl nicht alle Menschen von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Obwohl nicht alle Menschen sozusagen die gleiche Sünde begangen haben. Ja, wie kann das sein? Ist das nicht unfair? Ist das nicht ungerecht? Adam hat die Suppe eingebrockt. Wir alle löffeln sie aus? Könnte man vielleicht erstmal denken. Aber das würde nur passen, wenn wir ja viel besser wären als Adam. Wenn wir ja keine Sünder sind, die Strafe verdienen. Dann hätten wir einen Grund, auf Adam herabzuschauen und zu Gott zu sagen, Gott, das ist doch unfair. Der Adam hat den Mist gebaut und wir müssen jetzt die Suppe auslöffeln, die er uns eingebrockt hat. Die Sache ist ein bisschen komplizierter. Und der Paulus, der erklärt das in unserem Abschnitt so, dass er sagt, Gott stellt die Sünde von Adam allen Menschen in Rechnung. Da würden wir jetzt immer noch sagen, na, das ist doch unfair. Wie kann Gott denn uns das anrechnen? Das hat doch der Adam verbockt. Das kann er doch uns nicht ankreiden. Wir haben doch nicht die Frucht gegessen. Aber was der Apostel Paulus damit eigentlich meint, ist, dass wir letzten Endes genauso wie Adam Sünder sind, weil wir von Adam die Sünde geerbt haben. Die Sünde, die hat nämlich dann die ganze Natur des Menschen völlig durchdrungen, völlig verdorben. Und diese verdorbene Menschennatur, die wird jetzt seit dem Sündenfall von den ersten Menschen immer weitergegeben auf die nächste Generation. Und wir bringen die von Anfang an zur Welt. Und das heißt, wir erben von unseren Eltern eben nicht nur äußere Merkmale, wie Gesichtszüge oder Haarfarbe, sondern wir haben vor allem eben dieses sündige Wesen geerbt, diese sündige Natur geerbt. Und darum sind wir Menschen von Natur aus nicht gut. Wir haben nicht einmal einen guten Kern in uns oder einen göttlichen Funken, sondern wir sind wirklich total böse. Und das gilt nicht nur für ganz bestimmte Menschen, wie Hitler, Stalin, Napoleon. Da würden wahrscheinlich alle zugeben, dass die böse waren. Ja? Und ich glaube, wenn man heute diskutieren würde, dann würde man viele finden, die sagen, der Putin, das ist auch so ein Böser. Ja, der ist durch und durch böse. Aber wir doch nicht. Wir sind doch nicht böse. Wir sind doch kein Putin. Wir sind doch kein Stalin. Wir sind doch kein Napoleon oder Hitler. Wir sind doch ganz okay. Und da sagt die Bibel, nein, wir sind alle von Natur aus böse. Und das ist erstmal was muss man sich erstmal so sagen lassen. Hey, ich habe auch so einen Putin in mir. Ich habe gar keinen Grund, auf den runterzugucken und zu sagen, was machst denn du da Böses? Eigentlich bin ich genauso. Und vielleicht lohnt es sich mal, über die Frage nachzudenken, was wäre denn, wenn wir die Chance hätten, ein anderes Land zu überfallen und unsere Macht auszudehnen. Wer würde dann sagen, nein, das mache ich nicht. Würden wir das wirklich? Oder wäre das nicht auch für uns verlockend, Macht ausdehnen, Krieg zu führen, erobern, Besitz vergrößern? Ja? Natürlich gibt man das nicht gerne zu, aber eigentlich ist es doch so. Eigentlich haben wir alle diesen Putin in uns, diesen Napoleon, diesen Hitler. Wir haben keinen guten Kern. Wir haben keinen göttlichen Funken in uns und darum ist es auch nicht möglich, dass wir Gott finden, wenn wir uns in uns selber versenken und meditieren oder sowas. Das funktioniert nicht. In uns drin ist eigentlich nur Böses. Wir von uns aus können weder an Gott glauben, noch können wir ein Leben nach seinen Geboten führen. Wir scheitern immer wieder, wir verstoßen immer wieder gegen Gottes Gebote. Wir denken Böses, wir sagen Böses, wir machen Böses. Ja, und wenn wir mal nicht nur von dem Bösen reden, wie oft versäumen wir das Gute zu tun, das wir eigentlich tun sollten oder tun müssten? Wie oft werden wir einfach durch das schuldig, was wir nicht machen, obwohl wir es eigentlich machen sollten? Und die Bibel sagt, wir Menschen, wir sind mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Kräften von Natur aus sogar feindlich gegen Gott eingestellt. Wir sind nicht irgendwie neutral, wir lehnen ihn ab. Wir sind seine Feinde. Wir wollen das gar nicht, wir wollen nicht so leben, wie Gott das sagt. Und das ist der Grund, warum eben nicht nur Adam sterben musste, sondern warum wir alle mal sterben müssen. Und warum uns dann nach dem Tod noch was viel Schrecklicheres droht. Nämlich das ewige Verderben der Hölle. Puh. Wie froh bin ich, dass ich jetzt an dieser Stelle mit dieser Predigt nicht aufhören muss. Und wie froh bin ich, dass Paulus an dieser Stelle nicht aufgehört hat. Wer darüber wirklich nachdenkt, über diese harten Tatsachen. Wer die Ausweglosigkeit begreift, in der wir Menschen eigentlich seit dem Sündenfall stecken, der kann ja nur verzweifeln. Der kann ja eigentlich nur in die tiefste Depression verfallen und erschüttert aufgeben. Aber dem Paulus geht es nicht darum, dass wir jetzt in einer tiefen Depression versinken. Dem Paulus geht es überhaupt nicht darum, dass wir jetzt sozusagen brutal niedergeknüppelt allen Mut verlieren. Der hat ganz andere Absichten. Der will uns sogar ganz im Gegenteil zu einer ganz tiefen Freude führen. Zu einem absoluten inneren Frieden. Zu einer tragfähigen Hoffnung, an die man sich eben auch in solchen wilden Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, mit Pandemie und Krieg und was weiß ich allem, ja, dass wir da nicht die Hoffnung verlieren müssen, sondern einen Halt haben, der uns trägt, der uns Kraft gibt. Und deshalb redet Paulus nicht nur von dem ersten Menschen, der uns allen Tod und Verderben gebracht hat, er redet auch von Jesus, der etliche Jahrtausende später als zweiter Adam in die Welt kam. Und gerade durch diesen absoluten Kontrast, durch diesen unglaublichen Vergleich, den Paulus da macht, wird eigentlich erst so richtig deutlich, wie herrlich das ist, wenn ich Jesus gehören darf und durch ihn gerettet bin. Ja, Paulus zeigt, was Adam und Jesus gemeinsam haben. Die Tat des einen gilt für alle. Adams Ungehorsam bringt allen Tod und Verderben, aber Jesu Gehorsam bringt allen Heil und Leben. Und jetzt frage ich mal genauso, hat Jesus denn überhaupt wirklich gelebt? Gibt es Jesus wirklich? War er wirklich eine geschichtliche Person, so wie wir? Bei Adam haben wir gesehen, die meisten glauben das gar nicht mehr. Bei Jesus wäre das wahrscheinlich noch nicht ganz so krass. Da würden doch, glaube ich, heute die meisten sagen, naja, den hat es schon gegeben. Das kann man schlecht bestreiten. Davon redet ja schließlich nicht nur die Bibel, es gibt auch andere Quellen neben der Bibel, die bestätigen, dass es diesen Jesus von Nazareth wirklich gab. Und die auch sogar bestätigen, dass er am Kreuz gestorben ist und von den Römern verurteilt wurde und sowas. Also das sagt nicht nur die Bibel, da gibt es auch sonstige Belege. Also das kann man nicht mehr gut bestreiten. Das muss man schon mal so stehen lassen. Aber darüber hinaus, das wisst ihr sicher, bestreiten sogar viele Christen heute, was die Bibel ansonsten so alles über Jesus sagt. Ein paar Beispiele. Es gibt sogar viele Christen, die glauben schon längst nicht mehr, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Das geht ja gar nicht, sagt man. Wie soll denn das passieren? Das weiß doch jeder, der mal Bio in der Schule hatte, dass eine Jungfrau nicht schwanger wird. Das kann man doch heute nicht mehr verlangen, dass Leute das noch glauben. Nee, Jesus hatte natürlich einen Vater, einen menschlichen Vater, wie wir alle. Entweder der Josef oder vielleicht irgendein unbekannter römischer Soldat. Das wird dann auch manchmal als Theorie vertreten. Irgendein Vater wird es schon gegeben haben. Natürlich war auch Jesus nicht Gottes Sohn. Jesus selber hat das gar nicht geglaubt, sagt man. Das haben erst dann später nach Ostern die ersten Christen aus Jesus gemacht. Die haben dann gemeint, Jesus ist Gottes Sohn und haben das dann auch noch so in die Bibel geschrieben. Aber Jesus selber hat das gar nicht geglaubt. Und natürlich ist Jesus auch nicht am Kreuz gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Nee. Jesus, der war eben konsequent. Der war bereit, für seine Ideale zu sterben. Der ist für das, was er richtig fand, in den Tod gegangen. Und das ist auch toll, das ist beeindruckend, da kann man viel von Jesus lernen, aber das war es auch schon. Ja? Also er war immer davon überzeugt, Gott liebt die Menschen und hat das auch gesagt. Und er ist am Ende gestorben für seine Freunde, hat sich für seine Freunde eingesetzt, um seine Ideale nicht zu verraten. Aber natürlich hat er nicht uns mit Gott versöhnt. An einen Gott zu glauben, der ein Blutopfer verlangt, der seinen eigenen Sohn opfert, das will man nicht mehr. Das ist ein solcher Gott, das ist doch ein solcher Glaube, das ist doch barbarisch, das ist doch primitiv. Das glaubt man längst nicht mehr. Und dann frage ich wieder Paulus, und wie ist das bei dir? Was glaubst denn du? Und der Paulus, der kennt auch da keine Kompromisse. Der sagt, natürlich glaube ich, dass alles, was die Bücher des Neuen Testaments über Jesus erzählen. Und der Paulus glaubt das nicht nur. Der zeigt uns, dass das Werk von Jesus, genau wie der Ungehorsam von Adam, eine ungeheure Tragweite hat. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Das ist natürlich ein Begriff, den ihr bestimmt schon gehört habt und auch des Öfteren schon bedacht habt, Rechtfertigung. Eigentlich kommt dieses Wort, wie ihr bestimmt schon gehört habt, aus der Rechtssprache. Bei der Rechtfertigung, da geht es eigentlich um ein Urteil, das ein Richter fällt. Und hier an dieser Stelle geht es aber natürlich um Gott und um das Urteil, was Gott über uns Menschen fällt. Und wenn wir jetzt bedenken, was wir gerade alles über Adam gehört haben und über die Tragweite, die sein Tun hat und was das auch für uns bedeutet, dann kann ja Gott über uns Menschen eigentlich nur ein einziges Urteil fällen: schuldig. Wir haben ja durch zahllose Gesetzesübertretungen einen Riesenberg an Schuld angesammelt in unserem Leben. Und können eigentlich von Gott nur ein Urteil erwarten. Gott muss uns, wenn er gerecht ist, wenn er aufrichtig ist, wenn er ein Richter ist, der seinen Namen verdient, muss er uns für alle Ewigkeit aus seiner Gegenwart verbannen und zur ewigen Höllenstrafe verurteilen. Und was tut Gott? Er fällt ein Rechtfertigungsurteil, das zum Leben führt, sagt Paulus. Das heißt, er spricht die sündigen Menschen frei, obwohl sie erwiesenermaßen schuldig sind und vollauf Strafe verdienen. Und wie macht er das? Er rechnet uns die Gerechtigkeit des einen Menschen an, der die Sünder gerettet hat. Und das ist Jesus. Weil Jesus vom ersten Augenblick an ein Leben in vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen Gottes geführt hat. Jesus war perfekt. Und das ist nur möglich, weil Jesus eben kein gewöhnlicher Mensch gewesen ist. Er ist der Sohn Gottes, der durch das Wunder der Jungfrauengeburt ein Mensch wurde. Wenn Jesus, spielen wir dieses Spiel mal durch, wenn Jesus von einem menschlichen Vater abstammen würde, wie so viele ja heute sagen, Josef oder ein Soldat, bitte komm rein, Josef oder ein Soldat, dann hätte Jesus von seinen Eltern die sündige Natur geerbt, die ja eben durch die natürliche Fortpflanzung von den Eltern auf die Kinder weitergegeben wird. Stattdessen konnte Jesus aber zu den Israeliten sagen, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Das heißt, wer von euch kann mir auch nur eine einzige Sünde vorwerfen? Und warum konnte er das? Weil von Jesus gilt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und das heißt, der Teufel hat versucht, Jesus zur Sünde zu verführen, genauso wie er das bei uns immer wieder macht und bei uns auch immer wieder schafft. Aber bei Jesus hat er es nicht geschafft. Jesus hat alle diese Versuchungen überwunden. Er führte dieses perfekte Leben in vollem Gehorsam nach Gottes Willen. Und Jesus war noch in einer weiteren Hinsicht dem Vater im Himmel gehorsam. Daran erinnert uns die Passionszeit, die wir gerade haben. Genau wie es ihm vom Vater im Himmel aufgetragen worden ist, ist Jesus den bitteren Weg gegangen. Durch Hohn, durch Spott, durch Geißelung bis zum Tod am Kreuz. Das hatte er nicht verdient. Er war ja der sündlose Gottessohn. Und trotzdem ist Jesus diesen Weg freiwillig gegangen. Er hat sich seinen Feinden ausgeliefert, um sich als Unschuldiger stellvertretend für die Schuld der Welt bestrafen zu lassen, um unseren Schuldenberg auf Heller und Pfennig zu begleichen. Und als Gott dann Jesus am Ostermorgen leibhaftig vom Tod auferweckte, da hat er sozusagen öffentlich die Quittung ausgestellt. Ich vergleiche das immer gern mit dem, was im Supermarkt passiert. Das kennen wir alle. Wenn ihr einkaufen geht und ihr seid ehrlich, also das ziehe ich überhaupt nicht in Zweifel, ihr seid alle ehrlich, ja, ihr geht an die Kasse und ihr bezahlt und die tippt das ein, die Dame oder der Herr, der da sitzt, und am Ende kriegt ihr diesen hübschen kleinen weißen Zettel, manchmal ist er inzwischen auch schon blau, und da steht drauf, alles bezahlt. Und wenn dann an der Eingangstür der Detektiv steht und sagt, Moment mal, Sie haben da was in Ihrer Tasche, das haben Sie gar nicht bezahlt, dann kann man diesen Bon hinhalten und kann sagen, bitte, hier steht's. Ich habe alles Geld bezahlt, das gehört mir. Und genau das hat Gott an Ostern gemacht. Da hat er sozusagen diesen Bon ausgestellt und hat gesagt, die Schuld der Menschen, die ist auf Heller und Pfennig bezahlt. Bis zum allerletzten Cent, da ist nichts mehr übrig. Und das hat Gott an Ostern gemacht, als er Jesus auferweckt hat von den Toten. Da hat er ein Rechtfertigungsurteil über die ganze Welt gesprochen, das zum Leben führt. Da hat er sozusagen die Menschen ein für alle Mal freigesprochen von der Hölle. Ja, und dann fragt natürlich jeder, Moment mal, wenn Jesus alles bezahlt hat und wenn Gott sozusagen an Ostern gesagt hat, die Schuld der Menschen ist beglichen, dann heißt das doch, dass alle in den Himmel kommen, dass alle selig werden. Dann kommt doch gar keiner mehr in die Hölle am Ende, oder? Fragen wir den Paulus, was er dazu sagt. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Ich habe es schon betont. Da ist ein kleines Wort drin in unserem Text, das ganz, ganz wichtig ist. Das ist das Wort empfangen. Dieses Wort zeigt, dass eben am Ende nicht alle Menschen, die je gelebt haben, in den Himmel kommen. In den Himmel kommen am Ende tatsächlich nur die, die diese Gnade und diese Gerechtigkeit von Jesus bekommen, die empfangen. Und wie kriegen wir die? Das sagt Paulus zum Beispiel im Epheserbrief. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand Rühme. Der Glaube ist wichtig. Durch den Glauben rechnet Gott mir die Gerechtigkeit von Jesus an. Durch den Glauben bekomme ich Vergebung und ewiges Leben. Und wenn ich das nicht glaube, dann gehe ich am Ende wegen meines Unglaubens verloren. Normalerweise erzähle ich dazu immer gerne die Geschichte, die ich damals in Amerika erlebt habe. Ich versuche sie nicht zu lang zu machen, das ufert sonst immer ein bisschen aus. Ich habe damals einen Ausflug gemacht mit meinen Verwandten und wir mussten warten, wir wollten mit einem Schiff fahren und das kam nicht. Und da war ein Stand, da konnte man Eis kaufen. Und ich dachte, lecker, dann kann ich jetzt noch ein Eis essen. Und bin an diesen Stand und da standen auch verschiedene Sorten und ich dachte, das ist wie in Deutschland. Ich kann eine Kugel Erdbeer, eine Kugel Schokolade, eine Kugel Stracciatella kaufen. Hab das bestellt und dann hat mich dieser Typ dort schon ein bisschen seltsam angeguckt, als ich da drei Sorten Eis bestellte. Er hat aber nichts gesagt und fing dann an, ein Eis zu machen. Und dann machte er ein Eis, sag ich jetzt mal mit Erdbeer, so eine Riesenportion. Und dann stellte er das hin und ging hin und wollte das zweite Eis machen, mit der zweiten Sorte wieder so eine Riesenportion. Hat das dann auch vorne hingestellt. Und als er dann losging, um noch das dritte zu machen, habe ich dann inzwischen geschnallt gehabt, was ich da eigentlich für Mist gemacht habe und habe gesagt, stopp, Ende, nicht mehr. So, jetzt hatte ich zwei solche riesen Eisportionen, wo ich schon eine Portion nicht mal hätte essen können, geschweige denn zwei. Was mache ich also mit der zweiten? Da standen viele, viele, viele Leute und haben auf diese Fähre gewartet. Und ich bin dann von einem zum anderen gegangen und habe gesagt, hier bitte ein Eis, darf ich Ihnen das schenken? Können Sie gerne essen. Und die waren alle nett, haben mich angelächelt und haben alle gesagt, nein. Keiner hat das Eis genommen. Ihr könnt mir, also ihr glaubt das bestimmt nicht, aber es ist wirklich so, es hat keiner dieses Eis genommen. Ich habe das am Ende in den Mülleimer geworfen, weil es keiner haben wollte. Und dann bin ich bei meiner Tante ins Auto gestiegen und die hat gesagt, ja, die glauben, das ist vergiftet. Die haben Angst, wenn du denen da sowas andrehen willst. Und da ist mir klar geworden, genauso ist das mit dem, was an Ostern passiert ist, was Jesus für uns gemacht hat. Ja, das ist sozusagen das Eis, was Gott jetzt jedem anbietet und sagt, bitte, es ist da, du darfst es haben, du kannst es essen, ich schenke es dir. Und wenn ich sage, nein, danke, ich verzichte lieber, dann am Ende wandert sozusagen in die Tonne. Ja? Also Gott zwingt mir das nicht auf, was Jesus gemacht hat. Er sagt, hier, das ist das Geschenk, du darfst zugreifen. Glaub das doch, was Jesus getan hat. Und wenn ich sage, nein, danke, ich komme auch ohne Jesus klar, ich lebe lieber weiter ohne ihn, gehe meinen eigenen Weg, dann sagt Gott, okay. Aber dann musst du auch selber zusehen, wie du deine Schuld am Ende bezahlst. Es kommt also letztlich auf den Glauben an, ob wir mal in den Himmel kommen oder nicht. Und was ist dann mit unserem Leben? Brauchen wir uns dann also keine Mühe mehr zu geben, unser Leben zu ändern? Kommt es darauf überhaupt nicht an? Oder ich frage mal ganz anders, können wir weiter munter drauf lossündigen, wenn es am Ende nur auf den Glauben ankommt, dass wir gerettet sind? Auch diese Frage hört Paulus und er antwortet am Ende unseres Textes mit einem auf gar keinen Fall. Bei Paulus hört sich es natürlich ein bisschen anders an. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Auf gar keinen Fall. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Das ist für Paulus so töricht, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich gerettet bin, wenn ich Vergebung habe, sagt Paulus, dann bin ich auch für die Sünde gestorben. Dann will ich mit der Sünde nichts mehr zu tun haben. Aber nicht, weil ich mir damit sozusagen den Himmel noch verdienen muss, sondern weil ich Gott dafür danken will, dass er mir den Himmel geschenkt hat. Und natürlich bleiben wir Sünder. Wir werden immer wieder schuldig. Wir schaffen das nicht. Aber wir wollen das nicht mehr, wie es der Urs vorhin so schön gesagt hat. Als Christen wollen wir so leben, wie es Gott gefällt. Ja, und deshalb gibt es also trotz dieser himmelweiten Unterschiede zwischen Adam und Jesus tatsächlich eben diese auffällige Gemeinsamkeit, dass das, was Adam gemacht hat, genau wie das, was Jesus gemacht hat, Tragweite für alle Menschen besitzt. Adam hat sozusagen die ganze Menschheit in Tod und Verderben gestürzt. Dem verdanken wir die ausweglose Lage, in der wir stecken. Aber Jesus hat für alle Heil und Leben gebracht. Er hat den Schaden geheilt, der durch den Sündenfall entstanden ist. Und gerade dieser Vergleich zwischen Adam und Jesus ist so wichtig, um zu begreifen, warum es nötig ist, dass wir wirklich ganz einfach und schlicht bei den Worten der Bibel bleiben. Wir sind ja immer versucht, an diesem biblischen Glauben was zu ändern, irgendwelche Kompromisse einzugehen, irgendwas zu opfern, damit wir dann besser in die Zeit passen, in der wir leben. Und viele Menschen meinen, ich kann das machen, ich kann doch den Sündenfall aufgeben, ich brauche doch nicht mehr zu glauben, dass Gott die Welt gemacht hat, ich brauche doch nicht mehr zu glauben, dass Adam wirklich gelebt hat. Das macht doch nichts. Ob es Adam wirklich gab oder nicht, ist doch egal. Wichtig ist doch, dass ich an Jesus glaube. Aber der Paulus, der zeigt in diesem Abschnitt, dass wenn ich an einer Stelle da anfange mit dem Schöpfungsbericht oder mit dem Adam oder mit dem Sündenfall, dann passiert am Ende das, was beim Dominospielen passiert. Habt ihr bestimmt schon gesehen, ja? Wo ich diese Dominosteinchen schön der Reihe nach aufbaue. Ich kann diesen ersten Dominostein umstoßen, aber am Ende fallen alle. Und wenn ich diesen ersten Stein umstoße und nicht mehr an den Schöpfungsbericht glaube oder nicht mehr an den Adam glaube, ja, wenn ich denke, den Adam, den hat es nie gegeben, ja, woher kommt dann die Sünde? Wie kommt es dann, dass die Menschen sterben müssen? Und wenn es den Adam nicht gab, gab es dann Jesus? Paulus stellt die beiden einander gegenüber. Also ich kann nicht an der einen Stelle Kompromisse machen und sagen, aber an der anderen Stelle mache ich keinen. Dann bin ich nicht konsequent. Wenn ich konsequent bin, fällt dann alles. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich bei dem bleiben, was die Bibel sagt, dass wir ihren Aussagen vertrauen und dass wir eben nicht nur glauben, dass es Adam wirklich gab, dass der Sündenfall wirklich geschehen ist, sondern dass wir auch an Jesus glauben, dass wir uns ihm anvertrauen. Und dass wir durch ihn im Frieden mit Gott leben. Und dann heute schon wissen, wo wir einmal sein werden, wenn das Leben hier in dieser Welt endet und wir dann für alle Ewigkeit bei Gott im Himmel leben dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.